Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir Christian Schneider-Sicker zu Gast. Christian ist Gründer des Investmentunternehmens Liquid. Hier verwaltet er mehr als 2,5 Milliarden Euro. Wir sprechen über sein Unternehmen und seine sehr spannende Karriere. Er war Topmanager bei Bertelsmann, hat bei Goldman gearbeitet, in Oxford studiert und war auf dem bekannten Internat Eton College in London.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Hallo Christian.
Hi Leo, danke für die Einladung.
Wie kommt man als Typ aus Norddeutschland, Österreich auf die Idee, nach London auf so ein Internat zu gehen?
Ja, bei mir war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, während der Schulzeit irgendwas machen zu wollen, was ein bisschen über das Normale hinausgeht. Ich war erst auf einem ganz normalen deutschen Gymnasium und bin dann von dort schon damals in die, ich glaube, erste Hochbegabten, also ich glaube nicht, dass ich hochbegabt bin, ja, aber Hochbegabtenförderung gewechselt. Das war so eine kleine Schule in Braunschweig damals, die sich ihre Schüler auswählen durften und die quasi die Schullaufbahn in drei Viertel der Zeit gemacht haben und dann das letzte Viertel genutzt haben, dir so ein paar andere interessante Sachen beizubringen. Und das habe ich 2-3 Jahre gemacht und war auch wirklich spannend. Und
wie alt warst du da?
Oder war ich so 11, 12? Ja. Und dann kam irgendwann der Drang, mal ins Ausland zu wollen. Und da war natürlich der erste Drang Amerika, ja, was aber natürlich dann mit 14, 15 auch ganz schön weit ist. Und dann zweite Idee war, Mensch, lass doch mal England schauen. Und meine Eltern hatten Freunde, die da ihre Kinder in verschiedenen Internaten hatten. Wir sind, wie es ja viele heute auch machen, dann einfach mal ins Auto gestiegen damals, haben uns verschiedene angeschaut. Und ja, bei Eton war irgendwie dann der Fit, so das Gefühl hatte, Mensch, das war eine total bekannte Institution, aber auch eine, die so von den Werten her mir ganz gut gefallen hat, weil die extrem, trotz des Namens, extrem unflashy ist und abgesehen von den etwas absurden Uniformen halt einfach so eine Kultur hatte, jeder ist irgendwie gut und der eine ist gut akademisch, der andere ist gut sportlich und die müssen sich alle irgendwie beweisen und es hat mir gut gefallen.
Ich meine, auf dem College waren ja auch Prinz Harry und Prinz William, also schon.
Ja, leider ein bisschen nach mir.
Aber ein bisschen nach dir. Aber wie kam das? Du hast gerade gesagt, du hattest immer schon ein bisschen, du wolltest mehr als normal sein, mehr machen. Wo kam das her?
Ich glaube, es war ehrlich gesagt mehr ein persönliches Interesse, irgendwie sich selbst rauszufordern, als ein systematischer Gedanke, irgendwie eine Karriere zu bauen. Also ich muss wirklich sagen, dass es bei mir, glaube ich, alles eher ein bisschen zufällig passiert und nicht mit einem großen Plan getrieben worden. Und für mich ist, glaube ich, auch dann später im Beruf oft so der Ablauf, dass ich mit unglaublicher Energie einer Sache bin und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt flacht es auch emotional vielleicht so ein bisschen ab und willst wieder was anderes machen. Das war für mich auch damals der Treiber, einfach mal was Neues. Und es ist ja auch nichts für immer. Man geht da erstmal hin, schaut sich das für ein Jahr an, ob man da bleibt. Und das war so meine Motivation.
Vor allem, du sagst gerade irgendwie, du versuchst nicht so einen Plan zu machen. Wenn man deinen Lebenslauf anschaut, dann denkt man ja natürlich, wahrscheinlich mit 11 schon einen super Plan gemacht, was man alles machen
wollte,
die Station gar nicht.
Null. Ich glaube, bei mir ist was, es gibt so ein, zwei Themen, die sich durchziehen. Das eine ist, ich habe gerne unternehmerische Sachen gemacht, wo man selber auch gestalten kann. Und das können wir vielleicht nachher kurz besprechen, versteht auch nicht jeder, aber das ist für mich eigentlich zweitrangig, ob du das im Konzern machst oder im eigenen Unternehmen. Also das Wichtige bei mir war immer, kann man irgendwas bewegen, kann man sich irgendwie ausdrücken, seine Ideen umsetzen. Und das zweite war, dass man halt im gesunden Umfang halt alle paar Jahre da auch mal was Neues machen möchte. Und das habe ich auch dann beruflich gemacht. Ich habe ja dann auch relativ harte Zäsuren gemacht, mal Medienindustrie, dann mal Finanzindustrie, dann mal was anderes. Und das ist so ein bisschen Muster bei mir gewesen.
Kurz zu dieser Zeit auf dem College, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer sind bestimmt so erstmal, okay, voll mega spannend, aber ich selbst war da noch nie oder komme da nicht rein. Wie muss man sich das kurz vorstellen? Wie ist da so das typische Leben eines Schülers? Ja. Was war das?
Also England hat ja generell, anders als hier, wobei es sich ja auch in Deutschland so ein bisschen ändert, diese Tradition, dass du seit ein paar hundert Jahren schon das öffentliche Schulsystem hast, aber dann auch diese privaten Schulen. Und die sind ja meistens als Internate aufgebaut. Liegt daran, dass natürlich zu Kolonialzeiten die im Ausland aktiven Engländer ihre Kinder einfach da geparkt haben, während sie in Singapur oder Malaysia gearbeitet haben. Und von daher ist es eine Sache mit sehr, sehr langer Tradition. Und die Idee ist quasi, dass du ein bisschen anders als hier, dass du wirklich dort holistisch, zum Teil ab sehr frühen Jahren, also das fing früher traditionell so mit 7 an, was ich ein bisschen borderline finde, ja, aber so mit 11, 12, dann wirklich dort holistisch hingehst und dort eine holistische Erziehung bekommst. Und die Idee ist dann, dass natürlich das eine ist, dass du akademisch auf Trab gebracht wirst, aber genauso wichtig sind halt die danebenliegenden Themen, also Sport und Kunst und was immer man sonst noch so in der Ausbildung braucht. Und ich finde das nach wie vor ein ganz tollen Ansatz. Also meine Tochter, die ist gerade 14 geworden, die ist jetzt mittlerweile auch in relativ frühen Jahren auf ein Internat in England gegangen. Und was mich mehr als alles andere treibt, ist halt dieser holistische Ansatz, dass man aus dem Kind das Talent rauskitzelt, wo immer es liegen mag. Ja, also dass man nicht nur sagt, die Schule hat einseitig die Aufgabe, dich akademisch nach vorne zu bringen, sondern im Grunde genommen die Schule ist dabei, deine Talente zu fördern, wo immer sie auch liegen mögen.
Wie teuer ist so ein College?
Inzwischen deutlich teurer. Also wenn man sich Inflation anschaut, so über die letzten 30 Jahre, die ist bei diesen Schulen interessanterweise ganz extrem gewesen, weil das natürlich für England inzwischen auch ein Exportschlager ist, muss man sagen. Also die machen ja wirklich sehr, sehr erfolgreich, auch jetzt international. Diese Schulen zum Teil, die haben ja auch so Franchises aufgesetzt, einige von denen. Das liegt heute schon so bei 10.000, 12.000 Euro pro Term, was dann dreimal pro Jahr anfällt. Also das ist schon bei 30. Das ist absurd. Und es ist auch ein unglaublicher Luxus, wobei ich halt sage, ich meine auch für die eigenen Kinder, wenn man in eine Sache investiert, und so waren so ein bisschen auch meine Eltern drauf, wenn man in eine Sache investiert, dann ist das wahrscheinlich vernünftig. Ja.
Würdest du sagen, da gibt es so ein elitäres Problem, also 30.000 im Jahr können sich ja sehr wenige leisten, dass dort sozusagen nur Kinder hingehen, die eher aus einem sehr, sehr guten Haus stammen, oder gibt es auch Möglichkeiten irgendwie, dass man als Normalus an so ein College
also schafft? Strukturell ist das absolut nicht in Ordnung, muss man ganz klar sagen. Also dass ich glaube, es sind 5 oder 6% der Schüler in England einfach so eine privilegierte Erziehung genießen. Auf der anderen Seite muss man fair sein, viele von den Schulen haben gerade so in den letzten 10, 20 Jahren auch sehr, sehr viel getan, um das durch Scholarship oder was weiß ich nicht, auch in einem breiteren Kreis zugänglich zu machen. Und bei mir in der Schule war es zum Beispiel so, es gab einen Teil der Schule, der seit Gründung der Schule Stipendiaten offen stand. Und die haben auch dann etwas anderes Outfit getragen als wir es. Wir hatten ja Fracks damals in der Schule. Und das war extrem prestigeträchtig. Also dort angenommen zu werden als Stipendiat war eine tolle Sache. Aber es ist, glaube ich, gesellschaftlich, muss man ganz klar sagen, schon zweischneidig. Ja, ohne Frage.
Abschließend dazu, für alle, die jetzt gerade zuhören, die nicht auf diesem College waren, was ist so das Allerwichtigste, was du da gelernt hast für dein Leben, was du uns hier mitgeben kannst?
Ich glaube, so eine gewisse Bescheidenheit, weil was du an diesen vermeintlichen Elite-Institutionen halt mitbekommst, ist, dass es unglaublich viele gute Leute gibt, die in unglaublich vielen unterschiedlichen Bereichen extrem gut sind. Und ich glaube, diese Perspektive, dass man, egal wie fähig man vielleicht selber sein mag oder auch nicht, ja, dass es irgendwie um dich herum extrem viele andere talentierte Leute gibt, die in ihren Bereichen extrem stark sind, das ist schon eine Sache, die dich prägt. Also ich glaube, da hast du wirklich so eine gewisse, so eine gewisse Demut auch. Also ich glaube, es zeigt dir auch in den Erfolgsmomenten, okay, läuft jetzt bei mir nicht schlecht, aber Mensch, denk an den und den und den, der hat es irgendwie noch besser gemacht. Aber im gesunden Maße, ja.
Du hast gerade angesprochen, dass man dort auch sozusagen gelernt hat, seine Talente zu finden, die jetzt irgendwie nicht nur in diesem klassischen Schulsystem liegen müssen. Was ist so dein Rat? Wie findet man denn eigentlich so sein Talent oder das, wo man richtig gut ist? Wie kann man das schaffen?
Na, ich glaube, für mich zumindest und für viele von denen, die ich kenne, hat es wirklich viel auch mit der Passion zu tun. Also ich glaube, in gewisser Weise kannst du ja im späteren Berufsleben davon ausgehen, dass du mit dem, was du beruflich tust, den Großteil deines oder einen großen Teil deines Lebens verbringst. Das heißt, dort etwas zu machen, was nicht in irgendeiner Weise dir auch emotional zuspricht, ist, glaube ich, eine Riesenverschwendung. Weil ich glaube, du wirst dann auch dort nie so gut sein. Und ich würde immer sagen, versuch mehr, dich auf den Bereich zu fokussieren, wo du auch auf der emotionalen Ebene einfach eine Verbindung führst, anstatt zu sagen, Mensch, ich mache jetzt das, was mir rational irgendwie das Vernünftige erscheint. Klar muss man zwischendurch vielleicht dann auch mal Phasen haben, wo man sagt, okay, ich mache jetzt mal, keine Ahnung, 2 Jahre Investment Banking, lass mich da mal quälen, ja, auch wenn ich das vielleicht langfristig nicht machen möchte, weil es einfach eine tolle Grundlage ist. Aber in Summe und langfristig würde ich immer sagen, Mensch, mach doch das, wo du wirklich eine Passion hast.
Ein bisschen quälen hast du dich wahrscheinlich bei Goldman gelassen, oder? Nach deiner Uni-Zeit?
Ja, ich glaube, quälen gehört, ja. Wobei ich habe direkt nach der Uni, wollte ich eigentlich zu BCG, beziehungsweise war bei BCG, habe dort mein Training auch gemacht und hatte ja dann damals schon dieses Unternehmergehen und hat quasi, bevor ich bei BCG wirklich losgelegt habe, habe ich gleich da ein Sabbatical gemacht.
Und, warum? Wie kam das an?
Ich hatte zur Uni-Zeit eine Dissertation über Wirtschaftsliberalisierung im Nahen Osten geschrieben. Und Das war wirklich so ein Masterprojekt und die ist an irgendwelchen Investmentbanken in London auf Wegen, die mir immer noch schleierhaft sind, irgendwie in die Hand gekommen und die hatten großes Interesse daran, weil im Nahen Osten damals halt sehr, sehr viel akademisch gemacht wurde, aber relativ wenig in der praktischen Wirtschaft. Und dann kam mir die Idee, dass man doch eigentlich, angefangen damals mit Syrien, was ja seitdem leider eine sehr, sehr tragische Geschichte auch hatte, aber dass man doch eigentlich überlegen könnte, diese Wirtschaftsanalysen über diese Märkte halt auch kommerziell zu machen. Da habe ich mit einem Kommilitonen damals, dann bin ich dann nach Damaskus gezogen und wir haben quasi basierend auf meiner These dann den ersten Business Guide, also eine Art Wirtschaftsführer, Investmentführer für Syrien gemacht. Das wollte ich als Projekt fertig machen, hatte mir von BCG eine Auszeit erbeten und das hat sich dann halt so erfolgreich herausgestellt, dass wir nach Syrien, also wir bekamen dann quasi nur die Anfragen, ja, euer Ding über Syrien war gut, könnte ich mal bitte jetzt noch das Ding über Libanon, Ägypten und was weiß ich nicht haben, die gab es natürlich nicht. Und dann haben wir daraus dann eine Firma gemacht, die Oxford Business Group, die gibt es auch heute noch, ist in 30, 40 Ländern mittlerweile aktiv und die macht eigentlich genau das noch, also mittlerweile auch in Lateinamerika und Afrika und so weiter. Also sie publizieren quasi jährliche Reviews und Führer zum Investieren in diesen etwas schwierigen Märkten.
Hast du noch Anteile dran an dem Unternehmen?
Mittlerweile nicht mehr. Da bin ich vor ein paar Jahren ausgestiegen. Aber ich beobachte, ich meine, das ist auch so ein emotionales Thema. Ich beobachte das einfach mit großer Freude, dass Sachen, die man damals mit, Gott, wie alt war ich? 21, ja, sich irgendwie überlegt hat.
Mit 21 hast du das gemacht?
Ja.
Ich meine, Oxford Business Group, man muss ja auch sagen, du hast ja auch in Oxford studiert. Also nach dem Internat ging es ja direkt weiter an eine Uni, die, denke ich mal, jeder Mensch kennt, die bekannteste Uni der Welt wahrscheinlich. Wie kommt man als 21-Jähriger auf die Idee, ich fahre jetzt nach Damaskus, fliege nach Damaskus und analysiere da die Wirtschaftslage? Erstmal, wie kommt man auf die Idee und wie kriegt man das überhaupt hin?
Aber es ist auch wieder das Thema Emotion. Also ich meine, ich hatte damals auch in Oxford, ich wollte ursprünglich dem Rat, den ich jetzt gerade gegeben habe, nicht folgen, hatte mich eigentlich für Jura eingeschrieben in Oxford und habe dann aber irgendwie gesagt, Mensch, ich habe doch eigentlich eine echte Passion, die etwas langwierige Herkunft hat, aber ich hatte damals eine echte Passion für den Nahen Osten und habe gesagt, Mensch, lass mich doch die verfolgen, lass mich doch in Oxford Orientalistik studieren, weil du in England glücklicherweise halt nicht diese enge Verbindung zwischen Studienfach und späterer Karriere hast, sondern du da eigentlich machst, ich meine, du kannst Zoologie studieren und dann Zentralbanker werden. Ja, also
das finde ich sehr interessant, das hast du auch in einem Interview mit der Welt einmal gesagt, diesen Satz, den habe ich mir auch hier aufgeschrieben, weil ich ihn sehr spannend fand, was man inhaltlich lernt, ist egal, du sollst denken lernen.
Also, so ein bisschen ist es wirklich so. Und ich meine, ich sitze heute auch noch mit jüngeren Kollegen jetzt bei Liquid, die WHU und was weiß ich nicht gemacht haben und kann denen hoffentlich auch inhaltlich weiterhelfen, gerade so beim Strukturieren von Themen, beim Strukturieren von Problemen. Da ist es total zweitrangig, ob du das über die Wirtschaftsliberalisierung im Libanon machst oder über irgendwelche Themen hier in Deutschland oder was immer es auch sein mag. Und da glaube ich wirklich ganz fest dran. Also, dass du wirklich in diesem englischen Unisystem und deswegen bin ich auch ein großer Fan, primär zu denken lernst. Weil gerade heute im Zeitalter von KI, ich meine, was du inhaltlich lernst, ist morgen sowieso schon wieder veraltet.
Bevor wir jetzt weitersprechen über deine Karriere, ich habe auch gelesen, du hattest, ich glaube, das war in der Zeit auch ein Unfall, dort Autounfall. Mhm. Kannst du uns ein bisschen näher erzählen, was ist da passiert?
Ja, auch so dann die Downside davon, wenn man sich in diesen exotischen Märkten rumtreibt. Also ich hatte während meines Studiums eine Auszeit im Nahen Osten und da war ich mit einem sehr, sehr alten Schulfreund von mir, waren wir im Jemen und waren dort auf Tour im eigenen Auto und sind dort von der Brücke gefallen. Also wirklich von einer großen Brücke im Auto und war ein ganz, ganz schwerer Unfall. Er ist seitdem leider im Rollstuhl und ich habe es etwas gelinder weggesteckt. Aber das ist schon so ein Moment, wenn du mit, wie alt waren wir da? Ja, wahrscheinlich 20, 21. Auf einmal in einem Land, was wirklich heute wie damals ja als einmal eher exotisch anzustufen ist, ja. Auf einmal dann da im Krankenhaus bist, irgendwelche betrunkenen russischen Ärzte hast, die dir den Arm amputieren wollen und du sie dann versuchst zu überzeugen, dass das vielleicht auch nicht strikt notwendig wäre. Ja, sind dann halt so, ich meine, das kennen ja viele von euren Zuhörern und Lesern auch. Ich meine, das ist ja das Tolle an dieser Auslandszeit im relativ frühen Alter. Du machst halt positive, aber halt auch herausfordernde Erfahrungen, die dich dann irgendwie in der eigenen Entwicklung auch weiterbringen. Ja, auch wenn sie vielleicht zu dem Zeitpunkt dann nicht unbedingt das sind, was du dir gewünscht hättest.
Wie hat dich dieser Unfall von der Brücke, ich meine, wie hoch war die Brücke? Also es war schon...
20 Meter oder so, ja.
Und dann mit dem Auto...
Ja. Und dann getränkt in Benzin und dann das eine Image, was ich immer noch im Kopf habe, waren die jemenitischen Bauern, die dann da mit Zigaretten in der Hand so langsam auf das Auto zukamen, während wir da irgendwie upside down drin lagen. Und ich habe gesagt, gut, also so wird es jetzt enden. Ja, die Zigarette und das Benzin sind vielleicht nicht die Idealkombination. So ist es passiert. Ja.
Abschließend dazu, wie hat dich dieser Unfall emotional geprägt oder wie hat dich das verändert?
Also ein Faktor ist auf jeden Fall unglaubliche Dankbarkeit im Vergleich zu dem, was mit meinem Freund Richard passiert ist, weil ich halt schon gesehen habe, ich meine, der ist inzwischen auch Unternehmer, wohnt in USA, macht ganz tolle Sachen da, aber man merkt halt schon, wie von der einen Sekunde auf die nächste dein Leben durch irgendwelche vollkommen random Sachen verändert werden kann. Und es ist für ihn immer eine Herausforderung gewesen, halt im Rollstuhl auch leben zu müssen. Ja, und damit verbunden wahrscheinlich auch dieses Gefühl, carpe diem, ja. Also man weiß nie, was morgen passiert. Und es kann total, wir sind an dem Morgen aufgestanden und hätten nicht gedacht, dass er so endet, wie er endet. Und dass man dann natürlich auch so ein bisschen sagt, Mensch, also du kannst eh nur im gewissen Umfang planen und es kommen vielleicht Querschüsse, mit denen du überhaupt nicht rechnen kannst. Mach dein Ding.
Wir haben gerade über deine Zeit bei BCG, wo du dein Sabbatical genommen hast, um irgendwie weiter zu forschen. Dann warst du bei Goldman. Wir hatten hier schon viele Leute, die irgendwie bei Goldman waren, weil es ja natürlich so eine Adresse ist, die triggert natürlich ein bisschen. Also jeder will wissen, wie ist es denn wirklich bei Goldman? Und die Frage habe ich hier, glaube ich, schon oft genug gestellt. Müssen wir auch gar nicht irgendwie ganz tief ins Detail gehen. Ganz kurz, wie fandest du deine Zeit? Ein Jahr warst du da, oder?
Ich war zwei Jahre da. Ich war direkt, also nach die Logik war so ein bisschen die folgende. Ich hatte mein eigenes Ding aufgebaut und habe das ein paar Jahre gemacht und kam dann an den Punkt, also es war die Oxford Business Group, und kam dann irgendwie an den Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich habe jetzt extrem viel im Wirtschaftsumfeld autodidaktisch gelernt. War eine tolle Erfahrung. Und dann war meine erste Überlegung, das war vielleicht mal so ein Moment des Planens und nicht des vollkommen Zufälligen, habe ich gesagt, Mensch, jetzt lass mich doch mal in die Business School gehen für zwei Jahre, um quasi die Lücken, die ich hatte, weil ich habe natürlich im eigenen Unternehmen machst du keine Discounted Cashflows, machst du keine Finanzgeschichten etc. Habe ich also erst dann Master in MBA in Amerika gemacht und kam dann zu Goldman, und zwar in den Private Equity Bereich. Also der war damals gerade so ein bisschen im Aufbauen in Europa, und Goldman hat ja eigentlich immer schon das Geld seiner Partner, aber auch das Geld von Drittparteien in Private Equity Transaktionen investiert. Das fand ich extrem spannend. Und für mich war es damals wahrscheinlich, weil das ist ja, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es ist ja dann schon so als Associate eher so ein bisschen militaristisch angehaucht. Und für mich war es damals, nachdem ich die große Freiheit hatte im eigenen Unternehmen, war es wahrscheinlich im Rückblick ein Schritt zu eng. Und ich hatte eventuell dann auch nicht die Geduld, muss ich auch selbstkritisch sagen, mir das für die notwendige Leidenszeit dann irgendwie anzutun, und hatte dann ein interessantes Angebot, damals dann zu Bertelsmann zu gehen, und habe das stattdessen gemacht. Aber da ist man vielleicht auch im Rückblick schlauer. Aber es war halt schon harter Kontrast, ja. Also wenn du so vom eigenen Unternehmen kommst, dann auf einmal als Associate da natürlich sehr klar gesagt zu bekommen, was du tun hast, das habe ich mir halt eine Weile angeschaut, aber irgendwann war es dann auch damals nicht der richtige Fit.
MBA in USA, warst du in Harvard, oder?
Ja.
Also eigentlich die Checkliste, so sehr guter Flex, also alles, was man so kennt, Oxford, Harvard, Internat in London, also das schon alles gemacht, was man so machen kann, oder?
Naja, also bei der Business School war es wirklich, meine Business School ist ja auch ein Investment, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja wirklich unglaublich teuer und das zahlst du ja de facto selber.
Was ist unglaublich teuer?
Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo das heute liegt, aber ich meine, du musst, glaube ich, schon so mit, wenn du ehrlich rechnest, wahrscheinlich schon für zwei Jahre Harvard inklusive Leben, also da hast du wahrscheinlich dann von 100.000 Euro nicht viel übrig. Ja, und das, klar, manche haben sehr wohlhabende Eltern, aber das zahlt man ja de facto dann doch schon selbst, entweder indem du dann Spartes einsetzt oder indem du halt Kredite aufnimmst. Und meine Überlegung bei der Business School war halt schon, wenn du es machst, und wenn du dieses Investment auch tätigst, dann kommt wahrscheinlich nur für mich damals eine Liste von 3-4 Unis in Frage. Und wenn du dann da nicht reinkommst, ja gut, dann macht man es halt lieber nicht. Ja.
Und
da waren halt Harvard, Stanford, INSEAD und glaube Boten hatte ich auch noch.
Vor allem, wenn man dann so einer Elite-Uni ist oder in so einer Uni, die hat man danach auch ein super Netzwerk, oder? Also man lernt ja auch die spannendsten Leute kennen aus verschiedenen Bereichen.
Ja.
Was war so die spannendste Person, die du da kennengelernt hast?
Das kannst du pauschal nicht sagen, weil ich glaube, Leute haben wirklich im Nachgang, in all diesen Institutionen, haben im Nachgang ganz tolle, ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Und da sind Schauspieler dabei, da sind Politiker dabei, da sind Geschäftsleute dabei. Und ja, das ist spannend. Wobei, also mit diesem Elitismus, um das auch ein bisschen zu relativieren, ich meine, auf all diesen Instituten wird nur mit Wasser gekocht. Und gerade bei den Business Schools würde ich jetzt vielleicht etwas vorsichtig sagen, es ist vielleicht kein Wunder, wenn Institutionen extrem talentierte Leute in ihrem Auswahlverfahren reinnehmen, die dort 2 Jahre verwursteln, dass aus denen hinterher was wird. Also ich würde nicht überbetonen, was dann diese Institutionen selber mit den Leuten erreichen, weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch bei den guten Beratungen und Investmentbanken nicht anders. Ein Teil des Erfolgs liegt schon in der Auslese. Und ich glaube, viele von den Persönlichkeiten, die auf solche Institutionen gehen, würden wahrscheinlich auch ohne die Institutionen aus ihrem Leben was Tolles machen.
Dann die Frage zurück an dich, wie macht man aus seinem Leben was Tolles, beziehungsweise was sind denn so deine Tipps? Ich meine, du bist selber sehr erfolgreich gewesen, kennst sehr viele Leute, die erfolgreich sind, hast irgendwie namhafte Universitäten, Colleges besucht. Mhm. Was eint denn so Leute, beziehungsweise was kann man selbst irgendwie machen, damit man auch irgendwie erfolgreich ist? Ist es viel Lernen, Fleiß oder was sagst du?
Naja, also ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie besonders qualifiziert bin, das zu kommentieren, aber mein Eindruck bei Leuten, die ich beobachte, ist, es ist erstens auf jeden Fall die Passion, weil man muss einfach dieses Feuer fühlen. Das Zweite ist, mag vielleicht nicht jeder, aber es ist wirklich, glaube ich, dann harte Arbeit und Dedication. Also ich glaube, natürlich gibt es die 1 oder 2 Beispiele, die einfach dann mit riesem Glück irgendwo mal richtig gelegen haben. Aber das Muster ist eigentlich doch relativ, relativ harte Arbeit. Und ich glaube, es ist diese wie nennt man es? Perseverance, also diese Widerstandsfähigkeit auch. Also ich glaube, du kriegst vom Leben, salopp gesagt, garantiert mal was auf die Mütze. Ich habe gerade gestern einen Freund von mir gesprochen, der jetzt seit vielen, vielen Jahren Partner bei Goldman ist in New York, extrem erfolgreich, hat mir gerade gestern erzählt, wie er ein Stipendium jetzt aufgesetzt hat für es aus Zypern, für zypriotische Studenten an der London School of Economics. Und mit dem habe ich vor 15 Jahren irgendwo mal gesessen oder wann immer es war. Da war er gerade bei, ich glaube damals Lehman gefeuert worden. Mhm. Ja. Seine Welt war zusammengebrochen. Er dachte, es geht überhaupt nicht weiter. Und ich glaube, die Fähigkeit, solche Sachen dann einfach zu nehmen und wieder aufzustehen, ich glaube, das ist auch im Unternehmertum wahrscheinlich der Faktor, der den Unterschied macht. Ich meine, das wird nicht immer alles glatt laufen. Und du musst dann, glaube ich, einfach eine gewisse Dickhaut auch entwickeln, dann die Sachen mit einzustecken.
Es ähnelt auch immer sehr oft so Leistungssportlern, finde ich. Also ich finde so Unternehmertum, Leistungssport ist ja auch sowas. Also
ja, ich meine, überleg, wenn die Leistungssportler dir anschaust, was die investieren. Wir hatten auch viele an der Schule, viele tolle Sportler, die dann gerade auch im Ruderbereich für England und andere Länder gerudert sind. Und das ist knüppelharte Arbeit. Ja, ich meine, das geht morgens um 5 Uhr los und dann hört es abends auf. Nach den Vorlesungen sitzen die dann nochmal stundenlang auf den Ergometern.
Vor allem, du bist ja auch ein Ruderer gewesen, oder?
Ja. Also nie auf dem Niveau, aber ja, ich habe für mein College in Oxford gerudert, genau.
Und ist Rudern langweilig eigentlich? Weil nach außen denkt man, okay, man sitzt eigentlich nur da und nach vorne zurück. Ich sehe schon deinen Blick, jetzt habe ich
gesehen. Nee, ist es langweiliger als Joggen, weiß ich nicht, aber ja, es ist vor allen Dingen, also erstmal ist es, glaube ich, jetzt rein physiognomisch extrem gut, aber das andere ist für mich das perfekte Umfeld, auch Podcasts zu hören. Weil du hast einfach wirklich, du bist in so einem fast meditativen Rhythmus und kannst dich auch wirklich darauf konzentrieren. Ich höre auch keine Musik, weil dafür dafür ist eigentlich auch der Sport wahrscheinlich zu langweilig, weil du hast ja sonst keine Impulse. Aber es ist einfach eine ganz tolle Art, sich fast meditativ dann auf das zu konzentrieren, auf was du in dem Podcast hörst. Und also für mich ist das immer das, was ich mache.
Ruderst du heute immer noch? Also,
Berlin? Nur noch im Ergometer zu Hause. Aber das ist also von der Mechanik her ist es relativ ähnlich. Wobei man in Berlin auch toll rudern kann, aber es ist halt so ein bisschen im Alltag, dann musst du irgendwie an Wannsee fahren oder so. Das
ist aber auch schön.
Ist auch schön.
Du hast gerade angesprochen, Podcast, natürlich außer Business Class, aber was hörst du denn für Podcasts oder Bücher? Hast du irgendwie so eine Empfehlung, was man sich auf jeden Fall reinziehen sollte?
Also ich muss zugeben, ich höre hauptsächlich angelsächsische Podcasts. So ein bisschen halt auch, weil ich da einen Großteil meines Lebens verbracht habe. Es ist quer durch. Also ich glaube, die BBC in Summe macht wirklich tolle Sachen, sei das Americas, Ukrainecast, also auch so in speziellen Bereichen. Es gibt einen Podcast, die ich sehr gerne höre, The Rest is Politics. Das ist vom sogar ehemaligen Mitschüler von mir, der dann Politiker geworden ist, der politische Sachen diskutiert. Auch da relativ breit. Ja, ich finde es ganz spannend, so neue Formate wie die Friedman Podcast, wo wirklich mal etwas unzeitgemäß vollkommen Longform gegangen wird, ja, wo dann Leute da wirklich mal 3-4 Stunden diskutieren. Klar muss man die Zeit für haben, aber Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Geheimtipps habe. Ja?
Bevor wir jetzt über das Unternehmen heute sprechen, mhm. was du heute machst, mhm. Ausführlich, noch abschließend, du hast ja eine sehr lange Zeit bei Bertelsmann gearbeitet. Mhm. Kannst du uns da kurz so einen Einblick geben, was hast du da gemacht und ja, was hast du
denn? Ja, ich war bei Bertelsmann, da war ich nicht mehr bei Bertelsmann, da war ich wieder bei Bertelsmann,
ja, das
genau.
Zickzack.
Genau. Du, war eine tolle Zeit. Also was mir bei Bertelsmann immer gefallen hat, war, dass es im Kern Unternehmen war, das Unternehmertum relativ hoch gehalten hat. Und das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen bei den Bertelsmann-Alumni. Da sind viele dabei, die auch wirklich unternehmerisch tolle Sachen gemacht haben. Ich bin damals reingekommen nach der Goldman-Zeit in so einer M&A-Strategierolle. Das war noch zur Zeit von Thomas Mittelhoff, der dem einen oder anderen vielleicht jetzt noch aus den falschen Gründen bekannt ist. Aber das war halt damals, war Bertelsmann extrem ambitioniert, auch im Bereich USA, im Bereich Digitalisierung etc. Da wurde dann mit Napster was gemacht. Also das war damals schon AOL hier in Europa, das war schon relativ innovativ. Und habe dann ein paar Jahre gearbeitet, dann war ich Strategiechef von dem Industrieteil von Bertelsmann, Callcenter, Druckereien und was weiß ich nicht. Und bin dann nach London zurückgegangen, um dort einige Jahre im Vorstand von Fremantle Media zu sitzen. Fremantle Media macht die ganzen Entertainment-Formate von Supertalent bis was weiß ich nicht. Das ist ein super spannendes Unternehmen. In Deutschland gehört denen die UFA. Und da war meine Aufgabe, ich war also quasi Chief Operating Officer und meine Aufgabe war so ein bisschen eine Mischung aus Akquisitionen, also neue Unternehmen dazu zu kaufen, aber auch die Monetarisierung von diesen TV-Formaten zum Beispiel im digitalen Spielebereich mitzutreiben. Und was dort interessant ist, das kennt man ja auch so ein bisschen von den amerikanischen Studios, in gewisser Weise auch so ein bisschen aus eurer Welt. Das fing damals, wann war das so, Mitte 2000er fing es an, diese Medienformate in der Erstausstrahlung quasi Brand Equity generiert haben, aber dann zunehmend das Bewusstsein auch stieg, dass man diese Brand Equity halt auch jenseits des Fernsehens, jenseits des Videos irgendwie monetarisieren kann. Und zum Teil in wahnsinnigen Umfang. Also unser erfolgreichstes Format damals war American Idol. Das war ja auch ein Riesen...
Ich glaube, kennt jeder.
War ja auch ein Riesending. Und da waren damals die Umsätze und die Gewinne, die sich quasi abseits der eigentlichen Show realisieren lassen, ein großer Treiber des Geschäfts. Ja, und das war ganz faszinierend, mal so zu sehen, wie diese IP-Exploitation über die eigentliche Erstausstrahlung hinaus wirklich dann zum großen Geschäft wurde.
Weil deine Karriere bei Bertelsmann, es ging immer weiter hoch. Eine Frage, die ich mir jetzt einfach mal stelle, wolltest du auch mal CEO von Bertelsmann werden?
Nein, ich glaube, die haben einen sehr guten CEO. Und Thomas Rabe, den kenne ich auch noch aus meiner RTL-Zeit. Und der macht da, glaube ich, einen tollen Job im mir nicht immer ganz einfachen Medienumfeld. Für mich war es dann auch da nach einer gewissen Zeit an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, gut, jetzt muss ich überlegen, was motiviert mich wirklich? Ich habe hier ein paar tolle Sachen erreichen können und kam dann auch so ein bisschen bewusst zur Entscheidung zu sagen, ich möchte jetzt mal wieder was Eigenes machen. Und das war jetzt nicht irgendwie der große Bruch, aber so ein bisschen ein Ende der Phase. Und ich glaube, was schön ist, wenn man das Glück hat, und das darf man nie vergessen, das hat sehr, sehr viel mit Glück zu tun, wenn man das Glück hat, wie ich es damals hatte, in relativ frühen Jahren zum Beispiel dann im Vorstand vom sehr, sehr großen Unternehmen wie Fremantle zu sein, dann entmystifiziert das auch so ein bisschen. Und ich glaube, bei großen Unternehmen kann es ja so sein, dass man seine ganze Karriere damit verbringt zu sagen, Mensch, wenn ich irgendwann mal im Vorstand bin, dann ist die Welt ganz toll. Ja? Und wenn man das Glück hat, das vielleicht schon so in seinen frühen oder Mitte 30ern zu sein, dann hat man das in gewisser Weise abgehakt. Und man bemerkt auch, dass natürlich auch da nicht alles Gold ist, was glänzt. Und kann so ein bisschen sagen, gut, been there, done that, war eine tolle Erfahrung, jetzt mache ich mal was anderes.
Kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil das interessiert mich, weil ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer hier sitzen und vielleicht auch Ambitionen haben, so an sowas wie Vorstand zu denken. Du sagst, man entmystifiziert das ein bisschen, wenn man da wirklich da ist. Was meinst du damit? Was war da so?
Naja, ich glaube, also das eine, was dir, glaube ich, bewusst wird oder zumindest mir damals bewusst geworden ist, ist, dass dieses ganze Konzept des Risikos in der eigenen Karriere oder in eigenen Karriereentscheidungen, dass man das sehr relativieren muss. Weil es heißt ja auch immer oft, wenn man überlegt, macht man jetzt etwas Unternehmerisches oder macht man eher was im Konzern, sagen ja viele Menschen, Konzern ist viel, viel sicher. Ja? Und was ich halt damals gesehen habe, dass auch auf der Ebene dann Risiken existieren und auch Zufälle passieren. Und ich erinnere mich ganz klar, dass für mich damals auch prägend war, dass ein, zwei ganz, ganz tolle Vorstandskollegen von mir dann im Grunde genommen aufgrund von Politik und was immer dann auch passiert, dann ausgeschieden wurden. Und mir das schon bewusst gemacht hat, dass man an der vermeintlichen Spitze dann innerhalb der Organisation, in der man ist, dass das nicht irgendwie eine Endstation ist. Und dass man, glaube ich, da dann nicht sagen kann, Mensch, toll, jetzt bin ich Vorstand, damit muss ich aufhören zu denken und kann mich im Grunde genommen einfach ausruhen. Und dass auch da dann immer ja wieder Abwege kommen können und dass da auch Risiken existieren. Also ich glaube, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist halt auch, dass in dem Umfeld, und ich meine, wir hatten damals bei Fremantle, was waren das, 5.000, 6.000 Mitarbeiter, also es war kein Riesenunternehmen, aber war schon relativ groß. Dass natürlich auch mit zunehmender Seniorität der Abstand zum eigentlichen Geschäft immer größer wird und dass es dann schon nicht nur bei mir selbst, aber auch schon bei meinen Vorstandskollegen den einen oder anderen gab, der gesagt hat, war jetzt toll, das ein bisschen abstrakter zu betrachten. Aber ich denke konkret an eine Kollegin von mir, die sich dann entschieden hat, Mensch, ich gehe jetzt raus, mache mein eigenes Ding, weil ich so ein bisschen wieder näher an der Sache sein möchte. Ja.
Fremantle, wo saß ihr dann?
In London.
In London.
Ja, also in London, Hollywood, überall, also weltweit eigentlich.
Kennst du die Serie Succession? Wahrscheinlich schon, oder? Das ist eine meiner Lieblingsserien. Ja. Kleiner Serientipp, wenn ihr sie noch nicht kennt.
Würde ich 100% unterschreiben.
Ja. Ja. Wie realistisch ist die so? Wenn du warst ja in der Medienbranche auch immer oben dabei, so wenn du die Serie schaust, was denkst du?
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Medienbranche, ich meine, das heißt ja immer, das ist de facto die Geschichte der Murdoch-Familie. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber das sind bestimmt Elemente, die zutreffen. Ich glaube, in gewisser Weise ist das für mich nicht eine untypische Geschichte für jedes Familienunternehmen. Also es geht im Grunde genommen für die von euch, die es nicht gehört haben, es geht um einen Patriarchen, in dem Fall in der Medienindustrie, der im Grunde genommen das Unternehmen an seine Kinder weitergeben möchte, aber eigentlich auch nicht wirklich. Und im Grunde genommen, die Serie dreht sich darum, dass die Kinder untereinander hauen und stechen. Und aber auch, und das merke ich auch bei vielen Bekannten, die vielleicht für dominierende Väter der Gründerorganisation irgendwie im Familienunternehmen arbeiten, dass natürlich dieses Loslassen für ältere Patriarchen auch ein Riesenthema ist. Und ich meine, bei Succession ist ja im Grunde genommen ein Thema, das er im Kern eigentlich nicht loslassen will.
Und
immer wieder, ja, er kann es wahrscheinlich, es ist so ein bisschen Henne-Ei, weil ich glaube, er kann es auch nicht, weil er seine Kinder im Grunde genommen auch nicht, seinen Kindern nicht den Freiraum gegeben hat, sich wirklich zu entwickeln und immer wieder eingreift. Also das ist für mich eigentlich ein Thema über die Medienindustrie hinaus. Ne?
Das war Teil 1 unseres Interviews mit Christian. In der nächsten Folge geht es darum, wie er mit seinem Unternehmen die Milliarden verwaltet und wie wir alle von Private Equity profitieren können. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.